und die Leute anfangen. Ja. Dann mache ich das doch mal. Ja, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, Timo und ich, in zwei Teile, werden uns dann teilweise ergänzen in dem Referat. Aber so werde ich jetzt erstmal hauptsächlich über die allgemeine ökonomische Lage sprechen und Timo dann mit einem konkreten Beispiel der politischen Auswirkungen bzw. der Expansionspolitik der deutschen Energiekonzerne. Kann man so sagen, ne? Auch entsprechend ergänzen. Okay, ich fange erstmal an. Vielen Dank für die Ehre, dass ich heute auch wieder das erste Referat der Konferenz halten darf. Ich kann euch gleich warnen, das Abtippen von dem Referat ist also besonders mühsam. Wenn ich das dann immer hinterher lese, denke ich mal, was habe ich da irgendwie immer die Sätze abgebrochen, Herr Elfi? Und wundere mich immer, dass jemand so auch versteht, wenn ich dann immer zwischendurch, wie gesagt, mal wieder einen Ausflug mache. Also zum Tippen ist nur für Hartgesottene.
Machst du gerade angewerben?
Von daher, nein, jetzt kommt natürlich der Bogen. Wollte mich nochmal ausdrücklich bedanken bei den Genossinnen und Genossen, die mein Referat letztes Jahr abgetippt haben. Also alle Achtung, ich hätte das, glaube ich, nicht so hingekriegt. Nun gut, die aktuelle ökonomische Lage. Es gibt ja zwei Themen, die auf jeder Konferenz fest stattfinden. Das ist einmal die Darstellung der ökonomischen Lage. Und heute Abend dann, das macht Jörg Kronauer, der sich entschuldigen lässt, muss noch ein bisschen dem Broterwerb nachgehen als prekärer Selbstständiger. Und er wird dann erst heute Abend zu seinem Referat eintreffen. Das aber auf jeden Fall. Das hat er fest versprochen. Wir befinden uns jetzt im vierten Jahr der Krise. Man ist manchmal ja geneigt, das zu vergessen und schon als so normal gegeben hinzunehmen. Wenn wir uns also erinnern, im Jahr 2008, im Sommer bzw. Herbst, gab es als sozusagen markanten Auslöser oder markanten Punkt, der diesen Krisenbeginn signalisiert, die Pleite der Lehman Brothers Bank, damit verbunden dann eine relativ große Panik, große Anstrengungen durch staatliche Haftungsübernahmen und so weiter, also Panikausschläge in der Ökonomie zu verhindern. Das ist in gewissem Umfang auch gelungen, aber man befindet sich letztendlich sozusagen mit kleinen Wellen, Höhen und Tiefen bis heute in der größten Krise, die es seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Das ist der unveränderte Zustand. Wir haben ja letztes Jahr ein bisschen darüber diskutiert, ist die Krise jetzt vorbei oder wie ist überhaupt der Stand? Es ist auf jeden Fall insgesamt so, dass in diesen vier Jahren nichts Wesentliches passiert ist. Also es ist qualitativ nicht verändert. Die Krise ist nach wie vor vorhanden. Und so eine direkte Lösung, mal eben so sozusagen die Rückkehr zum Normalzustand, den wir vorher mehr oder weniger hatten, ist aus meiner Sicht nicht erkennbar. Das schon mal gleich vorweg. Aber es gibt innerhalb dieser ganzen Entwicklung sehr unterschiedliche Aspekte, gerade eben in Bezug auf die Situation in diesem Land hier, wo wir uns befinden. Und darauf werde ich natürlich entsprechend eingehen. Wir beginnen mit wieder mal der Kurve des Bruttoinlandsprodukts bezogen auf Deutschland. Man muss immer dazu sagen, das Bruttoinlandsprodukt ist sozusagen die Zahl, die wir haben, an der wir uns einigermaßen orientieren können. Sie ist nicht die Zahl, die wir verwenden würden, wenn wir sozusagen selber in die Bruttowertschöpfung oder die wirtschaftliche Entwicklung messen könnten. Bräuchten wir natürlich mehrere große Institute dazu. Die haben wir nicht. Also müssen wir uns sozusagen notgedrungen am Bruttoinlandsprodukt orientieren. Die Zahl hat gewisse Schwächen, aber sie gibt schon im Großen und Ganzen den Ausschlag zeigt die entsprechende Tendenz der Entwicklung. Ich habe es hier dargestellt, ausgehend von 2008, also dem Beginn der Krise. Und dann gab es 2009 den größten Absturz der wirtschaftlichen Entwicklung, seit das überhaupt erfasst wird. Daran können wir, insbesondere dadurch, dass der Export völlig eingebrochen ist und dann seitdem einen schrittweisen so eine schrittweise Steigerung der Wirtschaftsleistung in Deutschland, wobei wir jetzt aktuell an einem Punkt schon sind, wo es sozusagen wieder stagniert und seitwärts verläuft. An dem Punkt ist mehr oder weniger gerade das wieder erreicht worden, was 2008, also vor Beginn der Krise, der Stand war. Es ist ja so, dass im Moment sozusagen sehr frohlockt wird von der herrschenden Politik, dass gesagt wird, ja, die Krise ist eigentlich überwunden und die Wirtschaftsleistung steigt wieder an, auch die Arbeitslosigkeit geht zurück, da gehe ich dann auch nochmal nachher drauf ein. Es ist aber dennoch so, dass von der Gesamtentwicklung her das nicht höher ist als vor 4 Jahren. Das sozusagen zu dem Stand, wo wir uns befinden. Das Ganze ist, wie schon eigentlich spätestens seit der Euro-Einführung, absolut getragen von der Exportentwicklung. Hier ist noch frei. Wir begrüßen die Genossen aus Berlin. Also die wirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin zentral getragen durch den Export. Der Exportanteil an dem beschriebenen Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2011 erstmals über 40% gestiegen. Das heißt, über 40% dessen, was in Deutschland produziert, als Gesamtwirtschaftsleistung entsteht, wird exportiert. Und das ist nach wie vor sozusagen die treibende Kraft für diese gesamte Entwicklung. Wo geht dieser? Ups. Erstmal weiter. Moment. Nicht mehr. So. Wo geht der Export hin? Auch hier haben wir eine ähnliche Situation wie schon in den Jahren. Also hier ist sozusagen die Zeittafel nochmal dargestellt seit der Euro-Einführung 1999. Die schwarzen Balken sind jeweils sozusagen der Gesamtexport und die roten daneben der Anteil, der in die EU exportiert wird. Und man sieht, dass der größte Teil nach wie vor innerhalb der EU stattfindet von diesem Export. Ungefähr 60%, das waren zeitweilig auch 2/3. Auch hier die Kurve, die wir vorhin beim Bruttoinlandsprodukt hatten, das heißt der Rückgang 2009, und jetzt wieder die entsprechende Steigerung. Und auch hier im Moment noch ein Anteil von 60% der gesamten Exporte geht in die EU. Der Anteil ist allerdings jetzt auch wieder eher stagnierend oder leicht rückläufig. Das ist das Ergebnis dessen, dass die Länder, insbesondere in Südeuropa, die stark verschuldet sind, nicht mehr in der Lage sind, sozusagen die Waren entsprechend zu bezahlen. Vorher war es ja so, dass man Waren exportiert hat und quasi die Kredite gleich mitgeliefert, entsprechende Bedingungen natürlich auch daran geknüpft, dass dann noch so und so viel Rüstungsgüter und so weiter mitzukaufen sind, wenn man diesen Kredit haben will, also entsprechende Auflagen. Und das funktioniert ja jetzt nicht mehr, Bezug insbesondere auf Griechenland, Spanien, Italien. Und deshalb ist auch der Auftragseingang von den Exporten in die EU mittlerweile leicht rückläufig schon. Das heißt, dieses, nennen wir es mal, Geschäftsmodell, was der deutsche Imperialismus 10 Jahre lang betrieben hat, indem er nach der Euro-Einführung seinen Markt vergrößert hat und expandiert hat, stößt zumindest im Hinblick auf die EU entsprechend an Grenzen. Weil die Gegenleistung sozusagen nicht erbracht werden kann in dem Umfang. Also es ist ein einseitiges Geschäft, wenn Deutschland produziert, exportieren will, aber nichts dagegen zurückgetauscht werden kann, dann ist das eine Geschichte, die sozusagen auf Dauer nicht funktioniert. Ist eigentlich ähnlich so wie, kann man sich ganz einfach vorstellen, 2 Kinder spielen Kaufmannsladen, kennt jeder, ja? Und der eine verkauft immer und der andere kauft und irgendwann ist natürlich das Spiel zu Ende. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen harmlos für das, was damit letztendlich in der Auswirkung zusammenhängt, aber vom Grundsatz her ist es so. Es sind ungleiche Beziehungen und die funktionieren auf Dauer nicht. Wir haben eben nur eine Zeit lang funktioniert, weil eben gleichzeitig das Ganze auf Kredit finanziert worden ist. Was auch wieder für die fürs Kapital in Deutschland günstig war, weil sie konnten damit das überschüssige Kapital in Form von Krediten wieder sozusagen verwenden lassen. Hatten ja weiter keine Anwendung dafür. So, dann gibt's natürlich auch immer groß, die, wenn das also so ist, dass innerhalb der EU eine Grenze auf jeden Fall erreicht ist oder der Export leicht rückläufig, wo kann man denn noch hin exportieren? Großes Thema ist ja immer China aktuell, deswegen habe ich hier mal die Zahlen dazu gesucht. Wie viel wird überhaupt nach China exportiert? Auch hier sehen wir wieder, genau wie in der vorherigen Grafik, die schwarzen Balken, das ist der Gesamtexport. Und das, ich weiß nicht, ob man es hinten sehen kann, das kleine rote hier ist der Teil Chinas. Also der Export aus Deutschland nach China, aktuell etwa 6% der gesamten Exporte. Das ist noch nicht mal die Mehrheit dessen, was nach Asien exportiert wird.
Ich meine, das sind Milliarden, oder?
Das sind Milliarden, ja genau. Also der Gesamtexport ist 1,06 Billionen Euro und 65 Milliarden im Wert gehen im Export Richtung China. Es ist weniger noch, als was nach Japan exportiert wird oder in andere. Also es ist ungefähr ein Drittel von dem, was insgesamt nach Asien exportiert wird. Also selbst da ist sozusagen China im Moment noch nicht vorherrschend. Es gibt natürlich eine Tendenz, also es wird mehr, aber es ist aus meiner Sicht unrealistisch, wenn man meint, dass jetzt der rückläufige Export innerhalb der EU durch Exporte nach China einfach ausgeglichen wird. Der Anteil ist letztendlich immer noch recht gering. Auch der Anteil, der andersrum importiert wird, ist in einer ähnlichen Größenordnung. Ich will damit eigentlich nur sagen, dass die ganze Entwicklung in China in der Diskussion hier eigentlich auch etwas überhöht wird. Hat ja auch sozusagen eine gewisse Funktion, uns das immer wieder so um die Ohren zu hauen. Ja, in China gibt es diese große Dynamik und werden ja auch sehr viele Ängste letztendlich geschürt. Es ist von den Zahlen her momentan so aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, dass diese Bedeutung so groß schon wäre. So. Wie ist das dann insgesamt innerhalb der EU in seiner Auswirkung? Hier sehen wir jetzt eigentlich schon die Tatsache, dass es auseinanderfällt. Also seit Beginn der Krise hat der deutsche Imperialismus seinen Anteil noch vergrößert, hat auch sein Bruttoinlandsprodukt leicht gesteigert. Das ist jetzt die Zahl seit 2008, was also in den letzten 4 Jahren insgesamt passiert ist. Auch Frankreich hat nicht in dem Umfang, aber im kleineren Umfang sein Bruttoinlandsprodukt gesteigert. Und dann kommen noch die Niederlande und alle anderen haben verloren. Das heißt, sie haben weniger Wirtschaftsleistung heute als vor 4 Jahren. Und dann natürlich besonders extrem die Staaten mit der hohen Verschuldung. Das heißt, Irland, Spanien jeweils -4, -4, -5% und dann ganz extrem Griechenland -20%.
Wo sind da die USA und Großbritannien bei so einer Statistik?
In Europa.
Das ist jetzt sozusagen die Statistik der EU beziehungsweise der wesentlichen Euro-Länder. Mhm. Großbritannien wäre ich im Moment über... Weißt du da was? Nee. USA würde ich sagen, ähnlich wie... Also auch so ungefähr auf dem Niveau. Aber habe ich jetzt nicht explizit untersucht, müsste ich nachliefern. Wichtig ist erstmal, es wird dann auch immer oft jetzt gesagt, ja, innerhalb der EU sind wir ungefähr auf Nullwachstum. Ja, das ist ungefähr so, als wenn du halt einen Fuß in kochend heißem Wasser hast und einen im Eis irgendwie, dann ist in der Mitte auch 50 Grad. Ja, aber hier sieht man eben diese, wie das extrem auseinanderfällt. Das heißt, innerhalb der Krise hat das deutsche Kapital noch zugewonnen, während hier insbesondere, wie gesagt, extrem Griechenland mit -20% offiziell natürlich auch dadurch überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hat, jetzt in Bezug auf diese Schuldenthematik da überhaupt an den Punkt zu kommen, wo eine Rückzahlung in irgendeiner Form möglich wäre. Völlig aussichtslos durch die Tatsache, dass jetzt die Wirtschaft völlig kaputt gemacht wird und kaputt gespart wird, verschieben sich die Machtverhältnisse noch mal stärker in die entsprechende Richtung, wie sie vorher auch schon sowieso waren. Also es fällt innerhalb der EU sehr auseinander und das ist natürlich auch für uns dann sozusagen politisch das Problem, dass hier im Lande von dieser Krise, wie sie insgesamt stattfindet, schon von daher möglichst wenig, also relativ wenig so präsent ist. Es ist bekannt, es gibt eine Krise, die Leute haben auch teilweise, haben natürlich Sorge, haben Ängste, aber in der realen Auswirkung momentan sind die drastischen Dinge anderswo. Das ist ja für unser Handeln sozusagen ein Punkt, der berücksichtigt werden muss, der es auch schwierig macht. Wie ist dann die Entwicklung im Inland? Wir haben also gesehen, die wirtschaftliche Entwicklung wird, wie das für Deutschland typisch ist, durch den Export bestimmt. In der inländischen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts haben wir die gleiche Tendenz wie in vielen Jahren auch davor. Das heißt, der Inlandsanteil an der Wirtschaftsleistung ist rückläufig, im letzten Jahr ungefähr -1%. Hier haben wir nur die eine Säule, die da sozusagen ausbricht. Das ist 2009 gewesen, als sehr viele staatliche Konjunktur- und Anreizprogramme mal gemacht worden sind. Nachdem das vorbei war, ist die Entwicklung genauso gewesen wie hier vorher auch. Das heißt, die Inlandsentwicklung in Summe sozusagen stagniert seit 10 Jahren, 11 Jahren.
Moment. Was natürlich, aber ja. Absolute Zahlen oder ist das relativ zum Export?
Weil das ist relativ zum, also wenn man sozusagen nur den Anteil Inlands, Bruttoinlandsprodukt nimmt, dann in Prozent. Also es ist real rückläufig gewesen jetzt seit 2 Jahren wieder.
Also bei gleichem Inlandsanteil, bei gleichen Inlandsmenge und der Export bricht zusammen, wäre das auf der Null. Wäre das also unverändert.
Nein.
Dann wäre es für steigen.
Das ist relativ zu... Das war jetzt meine Frage.
Also grob haben wir eine Billion, also das Gesamtbruttoinlandsprodukt sind 2,5 Billionen. Eine Billion ist Export und 1,5 Billionen sind Inlandsanteil. Und dieser Anteil ist von 1,5, meinetwegen auf 15 Milliarden weniger. Also dann 1.485.000. Also so nur dieser Teil, der eben sich auf das Inland bezieht, ist da betrachtet.
Im Vergleich zum letzten Jahr. Gefallen oder gestiegen?
Ja, das ist schon klar. Aber angenommen, der Inlandsanteil, die Menge im Inland bleibt gleich im Vergleich zum letzten Jahr, aber der Export bricht zusammen. Wäre das ein Plus, was ja mehr...
Nein, hätte damit nichts zu tun.
Gut, okay. Ja, habe ich verstanden.
Das ist letztendlich der Ausdruck dessen auch, dass der inländische Konsum, wie bekannt, sozusagen vor sich hindümpelt, ja, stagniert. Das Wachstum. Ja. Jetzt wollen wir nicht rumfragen, bei wem das jetzt individuell mal vorübergehend abweicht. Das ist ja eine Gesamtzahl. So. Und also der Konsum geht vor sich hin. Es gibt da keinen Anreiz, keine entsprechende Entwicklung, sondern die ganze Orientierung, ökonomische Orientierung in Deutschland läuft nach wie vor auf den Export hinaus. Das ist eigentlich die entscheidende Tatsache, die man dabei feststellen kann. Was natürlich auch heißt, dass man entsprechend expansiv und aggressiv vorgehen muss. Weil wenn ich mehr exportieren will, muss ich natürlich auch entsprechend Konkurrenten aus dem Weg räumen und so weiter. So, dann noch eine kleine, ach ja genau, es gibt ja immer so die Leute, die meinen, das amerikanische Kapital wäre insgesamt in der Welt, aber auch in Deutschland sehr stark und würde da sehr viel Macht ausüben und würde sozusagen auch da überall drinstecken, ist mal ein bisschen platt ausgedrückt. Und dazu gab es eine interessante Untersuchung der amerikanischen Handelskammer, die geguckt hat, wie viel Tochterunternehmen amerikanischer Konzerne gibt es in Deutschland und was machen die und wie ist es umgekehrt. Und die haben festgestellt, dass der Gesamtumsatz amerikanischer Tochterunternehmen in Deutschland 153 Milliarden sind. Das sind also unter so zwischen 2 und 3% der gesamten Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich habe ich mal den VW-Konzern genommen. Der macht also 159 Milliarden alleine in der Welt. Das heißt, der VW-Konzern als Ganzes ist schon größer als das, was amerikanische Unternehmen in Deutschland haben. Und dabei muss man schon berücksichtigen, dass Ford und Opel von diesem Anteil schon alleine 20% ausmachen. Dann gibt es noch ein paar, dann wird sozusagen sehr schnell die Liste kleiner, dass da kaum noch relevante Unternehmen mit drauf sind. Und was die Beschäftigten betrifft, sind es etwa 3%, also auch eine ähnliche Größenordnung. Sprich, insgesamt nicht sehr bedeutsam. Bei den 3% sind schon alle Angestellten von McDonald's mit 62.000 mitgezählt. Also die machen schon alleine 8% von allen, die dort arbeiten, aus. Wobei da ja, wie man weiß, auch viele sozusagen 400-Euro-Kräfte und so weiter mitgerechnet sind. Also die Bedeutung der direkten amerikanischen Tochtergesellschaften in Deutschland ist verhältnismäßig gering.
Sind die 3% bezogen auf Beschäftigte in Deutschland insgesamt?
Oder? Ja, genau. 3% aller Beschäftigten in Deutschland arbeiten bei einem Tochterunternehmen eines amerikanischen Konzerns. Einfach jetzt, um mal so eine Relation darzustellen. Also alles herum, das deutsche Kapital in den USA macht etwa doppelt so viel Umsatz, 285 Milliarden. Da sind dann die üblichen Verdächtigen an der Spitze, also Daimler mit 20, Telekom 15 Milliarden, Siemens, BASF, BMW und so weiter. Die anderen habe ich mir jetzt gespart, das sind die 5 größten. Und die haben insgesamt 430.000 Beschäftigte, Tochterunternehmen deutscher Konzerne in den USA. Das ist also ungefähr halb so viel, machen allerdings mehr Umsatz, was daran liegt, dass diese deutschen Konzerne mehr produzieren. Aber bei der Produktion entsteht eine höhere Wirtschaftsleistung als beim Handel oder halt beim Verkauf von Hamburgern bei McDonald's.
Jetzt steht ja auf einmal Umsatz, das stand vorher aber nicht so da. Es ist schon die gleiche Zahl, die jetzt da zueinander.
Doch.
Okay, dann habe ich das falsch.
Wobei der Umsatz ist in Euro, da muss man dann sagen, es ist ja dann auch eine Frage vom Wechselkursverhältnis. Wenn man es jetzt in Dollar rechnet, kann es leicht anders sein. Es geht mir auch nicht darum, die einzelnen Zahlen jetzt zu diskutieren, nur sozusagen nochmal eine Dimension verdeutlichen, dass das in dieser Richtung eine Argumentation, man sagt, die amerikanischen Konzerne herrschen sozusagen überall und haben in Deutschland sehr viel Einfluss, ist so zumindest von dem, was real an Wirtschaftsleistung da ist, nicht nachvollziehbar. Das ist eigentlich nur der Aspekt, den ich damit nochmal darstellen wollte. So, zurück zur EU. Wie wirkt sich jetzt diese ganze wirtschaftliche Entwicklung, diese drastischen Unterschiede zwischen der Entwicklung in Deutschland und innerhalb der EU auf die Lage der Arbeiterklasse aus, also die Rekordarbeitslosigkeit in der EU? Wir haben die Situation, dass innerhalb der EU sich seit Beginn der Krise die Arbeitslosigkeit um 50% erhöht hat. Man spricht im Moment von etwa 25 Millionen Arbeitslosen innerhalb der Europäischen Union. Wobei diese Zahl, da gibt es so eine Definition nach der ILO, das ist so eine Organisation oder ein Institut, die das regelmäßig messen. Die Definition ist etwas weniger eng als in Deutschland. Das heißt, da werden nicht alle, die jetzt nach der deutschen Statistik als Arbeitslose gezählt würden, die ist auch nicht vollständig, wie wir wissen, werden nicht als Arbeitslose genommen, sondern haben etwas weichere Kriterien. Das heißt, man müsste eher davon ausgehen, dass es mittlerweile schon 30 Millionen Arbeitslose sind. Dabei Spanien und Griechenland in der Gesamtarbeitslosigkeit an der Spitze mit 20% offiziellen Arbeitslosen. Und dann kann man das doch differenzieren, wenn man sagt, einmal den Euroraum, also nur die Länder, die den Euro haben, die haben eine durchschnittliche Arbeitslosigkeit von 10,7% und in der EU insgesamt 10,1%, macht also keinen großen Unterschied. Ich führe es nur deshalb mit an, weil ja auch bei Einführung des Euros ein großes Argument war, man muss da mit dabei sein, dann haben alle sozusagen wirtschaftliche Vorteile, ist zumindest im Hinblick auf die Situation nicht erkennbar, dass das den Ländern, die den Euro haben, irgendwie besser gehen würde im Hinblick auf Beschäftigung als alle EU-Länder. Auch hier haben wir aber eine Situation, die extrem auseinandergeht. In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit seit Beginn der Krise mittlerweile um 1 Million reduziert. Wie das genau, also was da genau hintersteckt, komme ich gleich noch dazu. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, es gibt 1 Million mehr Menschen, die eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle haben im Vergleich zu 2008. Und in der restlichen EU ist die Arbeitslosigkeit eben um 10 Millionen gestiegen. Jugendarbeitslosigkeit, sind alle diejenigen, die unter 25 Jahren sind, ist im EU-Durchschnitt bei 22% und in einzelnen Ländern, in Spanien und in Griechenland beispielsweise, ist die Jugendarbeitslosigkeit mittlerweile offiziell über 50%. In Italien hat sie sich verdreifacht auf 31%. Und unabhängig davon, denjenigen geht, die sozusagen im Bereich der Jugend sind ja dann sehr häufig auch die befristeten Arbeitsverhältnisse, unsichere Situationen, die sind da alle sozusagen gar nicht mitgezählt, geht erstmal nur darum, diejenigen, die eben als Arbeitslose gelten. Und das sind eben in Spanien und Griechenland mittlerweile über 50%. Also eine völlig katastrophale Situation, die aber eben anders ist als im Moment in Deutschland, was auch wieder zu dem Punkt jetzt gehört, was heißt das für uns, für unsere Argumentation und so weiter. Das ist natürlich sehr schwierig, weil die Auswirkungen dieser Krise im Moment überwiegend nicht hierzulande stattfinden. So. Ich hatte gesagt, 1 Million mehr Beschäftigung in Deutschland, also 1 Million mehr mit Sozialversicherung seit 2010. Das heißt also, die Zahl der Arbeitslosen ist zurückgegangen, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in Deutschland gestiegen. Aber interessant, wie viele Arbeitsstunden gibt es insgesamt? Die Bundesagentur für Arbeit erfasst das in irgendwelchen Statistiken und hat festgestellt, die Gesamtarbeitszeit war im Jahr 2000 bei rund 58 Milliarden, also 57,9. Und sie ist in 2011 fast exakt genauso hoch gewesen. Das heißt, das Gesamtarbeitsvolumen, die Gesamtarbeitszeit ist annähernd gleich. Es gibt aber 3% mehr Beschäftigung, obwohl es eben, wie gesagt, nur 0,3% mehr Stunden gibt. Das ist eigentlich erstmal eine Tatsache, die für uns unlogisch ist. Weil grundsätzlich wissen wir, es gibt eine Produktivitätssteigerung, die eher dazu führt, dass man in kürzerer Zeit das Gleiche produzieren kann oder mehr produzieren kann. Also warum hat man mit gleich viel Stunden mehr Beschäftigte? Die Auflösung liegt darin, dass in Deutschland die Teilzeitbeschäftigung in den letzten 10 Jahren massiv gestiegen ist. Von 27, also Anteil aller Beschäftigter war vor 10 Jahren 27%, ist heute 34%. Wie bekannt ist es überwiegend die Arbeitszeit von Frauen. Das heißt, Frauen arbeiten zu 50% Teilzeit, bei Männern ist der Anteil unter 10%. Durch diesen Anstieg der Teilzeitbeschäftigung ist die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Deutschland von 31,5 Stunden auf 30 Stunden reduziert. Das ist dann, sind dann auch wieder etwa 4%, also es ist dann etwa der Anteil, der wiederum bei der Beschäftigung dann hochgegangen ist. Sprich,
in Tarifverträgen ist ja teilweise eine Wochenarbeitszeitverlängerung drin. Zeit, oder? Bei den Beamten meine ich, die haben auch gestockt.
Klar, es gibt natürlich auch da wieder Leute, die arbeiten mehr oder deutlich mehr als vor 10 Jahren. Es gibt auch die Schwankungen, die wir seit 2009 hatten, dass dann über Kurzarbeit erstmal weniger war. Das ist sozusagen einfach so eine Gesamtzahl, die steht in keinem Tarifvertrag, sondern das ist das, was real sozusagen der durchschnittliche Arbeitnehmer eben arbeitet. Und wenn da mehr Teilzeitbeschäftigte sind, dann geht die Stundenzahl auch runter. Was nicht heißt, dass eben jeder eine Stunde früher nach Hause kann oder so. Das ist ja nichts, was daran liegt, dass es erkämpft worden ist, weil Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt wurde. Es ist einfach aufgrund dieses Anstiegs der Teilzeit. Das heißt, wir haben letztendlich, gleichzeitig haben wir einen Anstieg natürlich der Produktivität. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt ist seit 2011% gestiegen. Also gleich viel Arbeitsstunden, aber 11% mehr Wirtschaftsleistung. Das ist also das, was man grob erkennen kann als Produktivitätssteigerung. Das heißt, es wird in der gleichen Zeit 11% mehr produziert als vor 10 Jahren. Das ist das, was an sozusagen technischen Fortschritt und weiterer Entwicklung da drin steckt. Die Reduzierung der Arbeitslosigkeit ist also letztendlich nichts weiter als eine Umverteilung von Arbeitszeit. Ich habe 1 Million weniger Menschen, die arbeitslos sind, aber das Gesamtvolumen ist, wie gesagt, gleich. Das heißt, man hat letztendlich nur umverteilt. Also es ist eigentlich eine gesellschaftliche Arbeitszeitverkürzung. Man arbeitet eben 1,5 Stunden länger, weniger im Schnitt, aber natürlich entsprechend ohne Lohnausgleich. Weil es gibt ja keine Einflüsse in den letzten 10 Jahren, wo jetzt die Arbeitszeit insgesamt in einer Branche reduziert worden ist, die durchschnittliche. Also das, was als Vollzeit gilt, ist das gleiche wie vor 10 Jahren. Was natürlich auch heißt, dass diese Arbeitszeitverkürzung eben letztendlich auf das durchschnittliche Einkommen entsprechend auch negativ wirkt.
Oder? Hast du zufälligerweise die beiden Zahlen für 2000 und 2011 auch für die Lohnsumme? Weil dann würde ja dann nochmal das deutlich machen, was da noch dahinter steckt. Die müsste man nämlich auch nochmal betrachten.
Habe ich jetzt so nicht rausgesucht. Ich habe mal angenommen, es ist ja bekannt, dass wir in Deutschland starke Reallohnverluste haben in den letzten 10 Jahren. Das hatte ich jetzt aber nicht weiter, könnte ich nachgucken.
Aber du hast ja den Inlandsanteil, der ist ja gesunken.
Ja gut, das ist die Gesamtwirtschaftsleistung. Wie viel dann sozusagen auf dem Lohnzettel ankommt, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Das ist nicht, so einfach kann man es nicht ausnehmen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass, wie gesagt, die Reallöhne gesunken sind die letzten 10 Jahre und zwar deutlich. Und von daher ist, wie gesagt, das, was an Produktivitätssteigerung passiert ist, letztendlich alles sich das Kapital eingesteckt. So, man kann also zusammenfassen, das Bruttoinlandsprodukt und der Export ist in Deutschland weiterhin auf hohem Niveau. Die Beschäftigung steigt, allerdings nur durch einen Teilzeiteffekt. Und eben der Träger der Entwicklung ist wieder der Export. Der Inlandskonsum ist weiterhin rückläufig oder stagniert. Bezogen auf die Euro- oder EU-Zone fällt die Entwicklung deutlich anders aus. Es fällt drastisch auseinander. Das heißt, im Moment ist sozusagen der deutsche Imperialismus, das deutsche Kapital nach wie vor Krisengewinner. Und innerhalb der Krise sehen wir deutlich, verschärft sich die Ungleichheit zwischen den einzelnen Teilen der EU oder des Euroraums in dem Fall. Das heißt, die großen, stärkeren Länder wie insbesondere Deutschland und im geringeren Umfang Frankreich gewinnen sozusagen relativ erstmal noch dazu. Und die Lasten werden hauptsächlich im Moment, wie bekannt, auf die Schuldnerländer in Südeuropa entsprechend abgewälzt. Dann käme ich noch zu einigen Aspekten, was das jetzt für die Entwicklung sozusagen des Kapitals an sich bewirkt. Wir hatten das letztes Jahr auch schon dargestellt. Wir haben insgesamt einen Fall der Profitrate. Das heißt, in dieser ganzen Situation verzinst sich oder rentiert sich das Kapital an sich geringer. Und da ist immer so die Frage ja auch, bei dem Ganzen, was da stattfindet, gibt es dann demnächst eventuell eine Inflation oder wie ist das überhaupt zu sehen? Und da gibt's, ich habe immer gesagt, das muss eigentlich, weil Auslöser, eigentlich ursächlicher Auslöser der Krise war ja die Tatsache, dass es einen Kapitalüberschuss gibt. Dass also mehr Kapital vorhanden ist, als entsprechend sozusagen verwertet werden kann. Alles, was es gibt an Fabriken, was man braucht, um das zu produzieren, was man absetzen kann, sind vorhanden. Es macht keinen Sinn, noch 2 weitere Autofabriken zu bauen, weil die existieren, sowieso nicht voll ausgelastet sind. Das heißt, es gibt auch einen Kapitalüberschuss. Und der wirkt letztendlich so, dass es auch in der Krise zu erkennen, dass sozusagen insbesondere das Zinsniveau halt deutlich nach unten geht. Und diese Funktion, das wäre jetzt nur für diejenigen, die sich ganz mal noch tiefer mit beschäftigen wollen, habe ich gefunden, nochmal im dritten Band des Kapitals, also wer sich das aufnotieren möchte, oder ich kann auch die Folien nachher rumschicken, wer das gerne haben möchte, ist also ein empfehlenswertes Kapitel zu dieser Funktion, wie es ein Verhältnis gibt zwischen dem Überschuss von Kapital und der Überproduktion von Waren. Die eigentliche Ursache der Krise ist also die Überproduktion. Man kann mehr produzieren, als verkauft, als abgesetzt werden kann, weil die Menschen können es nicht in dem Umfang bezahlen. Es gibt eine Grenze, das ist die zahlungskräftige Nachfrage, und die bewirkt gleichzeitig, dass es einen Überschuss an Kapital gibt. Eine Überakkumulation entsteht. Das heißt, es gibt auf einmal mehr Kapital, als letztendlich dann in der nächsten Runde, also im nächsten Jahr meinetwegen, wenn man immer so sagt, das Jahr ist ein Produktionszeitraum, als dort wieder verwertet werden kann. Und die Folge, das ist das, was wir in dieser Krise auch erkennen können, ist die Vernichtung und Entwertung des Kapitals. Natürlich nicht einfach so, dass man sagt, okay, ist abgestempelt und hat sich, sondern es läuft in scharfen Widersprüchen und Auseinandersetzungen, wie man beispielsweise ja auch erkennen konnte um diesen Schuldenschnitt von Griechenland. Das ist ja Kapitalvernichtung, da ist wirklich jetzt ein Teil, ist gesagt worden, so ist nicht mehr, es wird nur noch die Hälfte zurückgezahlt, dann ist ein Teil Kapital vernichtet, aber bis es sozusagen dahin kam und die ganzen Bedingungen, die daran geknüpft wurden und so weiter, sind ja Ausdruck von entsprechenden Kämpfen.
Ja, ist nicht durch die staatlichen Eingriffe und Bankenrettung und so weiter eigentlich in dieser Krise eben weniger Kapital vernichtet worden als sonst, also die Bereinigungsfunktion der Krise gar nicht so eintreten kann?
Das ist überwiegend, also das, was in Griechenland als Schuldenschnitt quasi Kapital vernichtet worden ist, ist ja, ist natürlich vom Gesamten her eine relativ kleine Menge, hast du recht. Deswegen betone ich hier auch den zweiten Aspekt der Entwertung. Also das muss man unterscheiden. Wenn Kapital vernichtet wird, ist es halt einfach, ist es dann eben nicht mehr da. Das genauso gibt es ja in ganz vielen Formen. Es gibt auch beispielsweise, wenn irgendwann Waren produziert werden und die können gar nicht verkauft werden. Das ist auch eine Form der Kapitalvernichtung. Dann, wenn das Kapital nicht wieder realisiert wird, indem ich eben das, was produziert wurde, verkaufen kann, habe ich auch eine Vernichtung. Ich habe aber auch den Aspekt, und der ist eben hier gut beschrieben, versuche gleich noch Einzelnes dazu zu ergänzen, der Entwertung. Das heißt, was meint Entwertung? Also wir kennen es ja andersrum bei uns sozusagen als Inflation. Wenn etwas teurer wird, kriege ich für das gleiche Geld weniger Waren, kann mir weniger dafür kaufen, weil es eben eine Preissteigerung gibt. Beim Kapital ist das eigentlich soweit, gibt es in dem Sinne keine Preissteigerung oder so eine Funktion, aber es gibt was Ähnliches in Form der Entwertung. Wenn ich nämlich vor 5 Jahren meinetwegen mein Geld zur Bank gebracht habe und kriege 5% Zinsen und ich kriege heute für das gleiche Kapital nur noch 2%, dann habe ich eine entsprechende Funktion der Entwertung, und das ist was Ähnliches oder es geht in die gleiche Richtung wie die Vernichtung von Kapital. Letztendlich steht von dem, was zu verteilen ist, das Gleiche zur Verfügung, aber die Menge an Kapital ist gewachsen und dadurch bleibt letztendlich dann weniger. Ich führe es gleich nochmal aus. Wir haben also den Schuldenschnitt in Griechenland, Vernichtung von Kapital, und wir haben die Entwertung, die im Moment besonders deutlich wird an den Zinsen. Wir haben überall historisch niedrige Zinsen, das heißt, wenn man jetzt die Situation nimmt, was für eine Staatsanleihe 10 Jahre Laufzeit, was wird da im Moment gezahlt im Euroraum, soweit es die Deutschland betrifft. In anderen Ländern ist da ein Risikoaufschlag, sind es 1,6. Ich glaube, seit ich die Folie gemacht habe, gab es jetzt nochmal einen geringeren Wert, aber das ist nicht relevant. Es ist ja für die Größenordnung mal 1,66%, in den USA 1,97, in Japan noch weniger, schon seit vielen Jahren im Übrigen. Japan geht sozusagen diese Entwicklung schon fast 2 Jahrzehnte mit 0,9%. So, das heißt, überall gibt es aufgrund dieses massiven Überschuss an Kapital eine Entwertung, insofern, dass weniger Zinsen, also weniger Anteil am Profit gezahlt wird. Hier ist das nochmal sozusagen in der Grundfunktion versucht zu erklären. Eine Kapitalentwertung wäre eben, ich habe ein Kapital von 1 Million und es gibt 10% Profit oder 10% Zinsen, dann habe ich 100.000 Euro, die entsprechend als Profitanteil ausgezahlt werden. Habe ich 2 Millionen und 5%, sind es wieder 100.000 und habe ich 5 Millionen und 2% Zinsen, habe ich auch wieder 100.000. Das heißt, was da draufsteht, ob da 1, 2 oder 5 Millionen draufstehen, ist sehr relativ, weil es abhängig ist davon, wie viel Prozent gibt es denn als Profit? Wie viel Profitanteil bekomme ich denn? Und das wäre natürlich Entwertung, wenn ich heute für 5 Millionen das gleiche kriege wie für 1. Und das ist eigentlich die Funktion, die wir erkennen, die aber auch nur darauf hindeutet, dass dieser Zustand des Kapitalüberschusses nach wie vor völlig ungelöst ist, was Renate schon sagte. Also alle drei dieser Kapitalanhäufungen oder Beträge sind letztlich gleich, weil es gibt immer nur 100.000, je nachdem wie hoch der Zinssatz eben ist. Und die Tendenz ist eben, dass die Zinsen deutlich gefallen sind. Sie fallen langfristig schon über mehrere Jahrzehnte. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit beispielsweise einer Bundesanleihe, also einer Teil der deutschen Staatsschuld, dann gab es vor 5 Jahren, dann gibt es halt heute 2% Zinsen und vor 5 Jahren gab es entsprechend mehr. Das heißt, ich habe am Ende den gleichen Betrag ausgezahlt bekommen, wenn ich 377.000 Euro gehabt hätte. Das ist jetzt zufällig der rechnerische Wert. Und das ist nichts anderes als Kapitalentwertung. Ist jetzt im ersten Moment ein bisschen abstrakt vielleicht, weil uns interessiert das ja alles nicht. Wir haben ja überwiegend jetzt nicht so viele Millionen, die wir da anlegen können. Daher könnte es uns egal sein. Aber es ist natürlich, es führt zu der Funktion, dass auch sozusagen die Bourgeoisie, also das Kapital, immer größere Beträge braucht, um noch das gleiche Stück vom Kuchen wieder zu bekommen. Das heißt, es befördert in gewissem Umfang natürlich die Zentralisation, den Konkurrenzkampf auch. Na klar, je weniger es gibt, desto schärfer müssen sie um den Anteil an der Beute kämpfen. Und ja, es fördert eben diese ganze Entwicklung von Zentralisation und von Widersprüchen zwischen den Kapitalisten.
Naja, dahinter verbirgt sich ja also dann die Verwertungsschwierigkeit bei den Kapitalisten. Dass die das ganze Zeug in dem Sinne nicht mehr verwerten können. Dass du ja, wenn du das in den Summen zeigst, dann steckt da drin mit.
Nicht unbedingt. Also es kann durchaus sein, dass die Gesamtmasse an Profit, die verteilt wird als Unternehmergewinn, Zinsen und diese ganzen Formen, die das dann nimmt, dass die durchaus gleich ist oder sogar steigt. Aber die Menge Kapital steigt schneller. Also, wie gesagt, die Profitmasse, es kann schon sein, dass es jetzt, wenn wir von dem Beispiel ausgehen, statt 100.000, um mal sozusagen im Kleinen zu bleiben, habe ich jetzt vielleicht 200.000, aber das Kapital ist halt in der Zeit 3 oder 4 Mal stärker gestiegen. Und dann habe ich diesen Fall der Profitrate. Es ist nicht unbedingt der Ausdruck, zumindest bezogen auf Deutschland, kann man es im Moment nicht so sehen, dass die Profitmasse, also die Gesamtsumme aller Profite, kleiner geworden ist. Es ist wirklich dieser enorme Anstieg an Kapital, dieser Kapitalüberschuss, der ja auch dazu geführt hat, was die Krisenursachen weiter betrifft, dass irgendwelche entstehen dann halt immer diese sogenannten Spekulationsblasen. Was du jetzt sagst, jetzt versuchen wir mal irgendwie, bauen mal ganz viele Häuser und die Immobilienpreise steigen oder irgendwo gibt es so einen Weg, aber die Grundfunktion funktioniert halt nicht richtig und deswegen bilden sich diese Spekulationsmassen, aber am Ende führt es halt wieder zum Gleichen. Also es geht dann entsprechend, wird dann halt wieder abgewertet, geht kaputt sozusagen. Aber die Profitmasse kann durchaus steigen. Es geht immer um das Verhältnis, was ich an Kapital, deswegen ist das mit dem Kapital auch so relativ, was ich hier mit Aufdruck beschrieben habe, ja. Ob da jetzt 1, 2, 3 oder 5 Millionen draufsteht, ist relativ. Das ist nirgendwo definiert, was das letztendlich dann meint. Das ist ja immer nur auch weiter funktioniert und als Kapital existiert, wenn der Ausbeutungsprozess auch entsprechend fortgesetzt wird. Nicht so? Okay. Müssen wir in der Diskussion sonst nochmal, versuche ich das nochmal ein bisschen. Oder? Was? Okay. So, dann komme ich zum Ende. Wir haben im Hinblick auf diese Entwicklung der Kapitalmenge und der Profitrate dann auch eine massive Kapitalflucht, was sozusagen das Problem noch verschärft, also aus den südeuropäischen Ländern, aus den Ländern, die stark verschuldet sind, ziehen jetzt die Leute auch auch kleinere vielleicht, ihr Erspartes entsprechend ab und die Bourgeoisie flüchtet quasi, bringt das Geld beispielsweise nach Deutschland, kauft deutsche Staatsanleihen, weil die als sicher gelten. Müsst ihr euch jeden Morgen immer irgendwie auch ärgern. Also wenn immer gesagt wird, die deutsche Staatsanleihe ist das Sicherste, es ist auch immer die Aussage, dass wir nicht viel auf die Reihe kriegen. Das muss man natürlich dabei mit berücksichtigen. Ja? Sonst wird man ja dann nicht, wird das nicht so gesagt werden. Ja? Also man traut uns im Moment da nicht so viel zu. Ja? Was ja auch
in Prozent.
Genau, in Prozent. Also es gibt eine Kapitalflucht aus einigen Ländern in Richtung Deutschland, auch anderswohin. Aber das ist eine Tatsache, die deutlich zu spüren ist jetzt. Und wir haben auf der anderen Seite, das was Renate schon angesprochen hat, also eine Übernahme von Risiko sozusagen durch den Staat. Die Europäische Zentralbank hat mehrere hundert Milliarden Beträge da mittlerweile sozusagen rausgegeben, die sie und Anleihen, also Anleihen, bei denen eben die Rückzahlung sehr fraglich ist, angekauft. Und so wird das Risiko weiterhin auf die Staaten, oder eben auf die Zentralbank, was letztendlich auch, wenn man so will, eine quasi staatliche Ebene ist, entsprechend übernommen und verteilt. Die Funktion oder diese Entwicklung ist, denke ich, an sich soweit bekannt. Ich halte es nicht für besonders sinnvoll, das jetzt zusammenzurechnen, wie viele hundert von Milliarden das jetzt waren, weil das eben auch sehr fraglich ist, was am Ende dabei mal rauskommt. Es macht auf jeden Fall den Eindruck, dass das nicht, oder mir erscheint das völlig ausgeschlossen, dass das in irgendeiner Form mal wieder zurückgezahlt wird. Also das wüsste ich nicht, woher. Ja. Wie gesagt, über diese Europäische Zentralbank alleine sind es, glaube ich, 900 Milliarden, was jetzt sozusagen Deutschland und Frankreich und andere an Forderungen haben und gleichzeitig aus den Ländern, also die Zentralbanken der von Griechenland, Spanien, Italien, haben das als Verbindlichkeit, dass das nochmal zurückfließt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Also nur über dieses Verrechnungssystem der Europäischen Zentralbank, da gibt es ja noch diese Haftungsfonds und so weiter, das kann nicht funktionieren, vor allen Dingen, wenn auf der anderen Seite die Wirtschaftsleistung 20% zurückgeht, die vorher eh schon nicht so substanziell war. Also Griechenland hat ja auch relativ wenig, was es da entgegen im Austausch praktisch exportieren könnte an Produkten. Also das Ganze ist völlig ungelöst. Wie diese Schulden mal irgendwann wieder ausgeglichen werden sollen, kann man nicht erkennen. Es wird irgendeine andere Lösung oder eine andere Folge irgendwann geben. Was eben in die Richtung geht, Kapitalvernichtung oder eben Kapitalentwertung. So, das soweit erstmal von meiner Seite, viel zu lang wieder, Timo. Hast du
Stunden voll gemacht? Ach nee, gar nicht, wir hatten ja
Einleitung. War schon ganz schön. Dann würde ich übergeben für die andere Seite.
Ja, also während der Lars ja jetzt sozusagen die strukturelle Seite der ökonomischen Lage durchleuchtet hat, habe ich es mir zur Aufgabe gestellt, aus diversen Gründen, ein Beispiel sozusagen rauszugreifen, wie gerade die stoffliche Seite aussieht und wo es gerade Bewegung gibt, auf der stofflichen Seite der Sicherung der kapitalistischen Akkumulation, die auch für uns möglicherweise tendenziell, das ist eine Frage, die ich am Ende auch nochmal aufwerfen werde, für uns politische Implikationen hat. Thema ist das hier, die Allianz zur Rohstoffsicherung. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Das war vor 2-3 Monaten mal ein ganz kurzes Thema in den Zeitungen, ist aber nicht weiter groß diskutiert worden dann danach. Ich komme gleich mal zum Politischen. Die Gudrun Kopp, eine Staatssekretärin, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat Folgendes gesagt: Rohstoffreichtum soll zu Wohlstand für die Bevölkerung und einer nachhaltigen Entwicklung führen. Zum Beispiel ist die Tonne Kohle auf mongolischem Boden nur 70 Dollar wert. Direkt hinter der Grenze, also in China, steht eine Kohlewaschanlage. Danach ist die gleiche Tonne etwa 2 bis 3 Mal so viel wert. Wir wollen, dass dieser Mehrwert in der Mongolei entsteht. Daher ist der Bau einer Kohlewaschanlage in der Mongolei geplant, um Wertschöpfungsketten im Land aufzubauen und so die Bedingungen für langfristigen Erfolg zu schaffen. Das ist also die politische, der politische Ausdruck dessen, was da gerade passiert.
Das ist ein Mega.
Was so dahinter steckt, darauf will ich jetzt ein bisschen eingehen. Ein Punkt ist zum Beispiel der folgende. Was ihr hier seht, es zählt das Gesamtbild, ihr müsst nicht die Details erkennen, aber wer will, kann sie nochmal angucken. Das sind sozusagen die Transaktionen mit Rohstoffderivaten. Sprich, an diversen Börsen werden Geschäfte, Verträge mit Rohstoff-Underlying, also sprich auf Rohstoffpreise, Rohstoffmengen gehandelt. Was man sehen kann, hier steht 2003, da hinten steht 2011, dass die Zahl der Transaktionen und auch deren Wert gestiegen sind über die letzten Jahre. Ganz knapp zusammengefasst, Rohstoffpreise steigen. Das ist eine Sache, die die deutsche Industrie beunruhigt. Und zwar ungefähr seit dem Zeitraum, also seit 2005, als absehbar war, dass es in einigen Bereichen der Rohstoffversorgung knacken könnte, gab es Initiativen. Wie gesagt, am Anfang mache ich das ein bisschen politischer. Also die FDP hatte ich gerade schon mal zitiert, nochmal ein kleines Zitat von Misfelder, ehemals Junge Union, mit diversen Sachen in Erscheinung getreten. Hat Folgendes geschrieben bei der Konrad-Adenauer-Stiftung unter der Überschrift Rohstoff-Außenpolitik, Weltordnungspolitik gestalten, also das ist auch schon ein Anspruch, ne, an den deutschen Imperialismus. Ein gerechter globaler Interessenausgleich lässt sich nur durch eine strategische Rohstoff-Außenpolitik erreichen, die Anstrengungen der Wirtschaft flankiert. Die Industrie- und Schwellenländer haben ein Interesse an Versorgungssicherheit. Gerade die am wenigsten entwickelten Länder können besonders abhängig von Rohstoffexporten werden und daher benachteiligt sein, wenn es keine multilateralen Regeln gäbe. Also eine Strategie der Deutschen ist natürlich dann für ein multilaterales Regelwerk zu sorgen, sich da als Ordnungsmacht aufzuspielen, die sozusagen schützend die Hand über die kleinen Staaten hält. Bisschen konterkariert wird das von solchen offensiven Ansagen. Von jedem Euro, der für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben wird, fließen 1,80 Euro in die deutsche Wirtschaft zurück. Hat der Niebel halt auch einfach mal so gesagt. Die haben sich wahrscheinlich nicht abgesprochen. Dieses Jahr gegründet wurde die Allianz zur Rohstoffsicherung. Da sind ziemlich prominente Namen der deutschen Produktionswirtschaft dabei. Insbesondere die ganzen Großen aus dem Chemiebereich. BASF, Evonik, Bayer, das sind also die, die einen Großteil, oder die, ich weiß gar nicht, ich habe die Prozentzahlen nicht im Kopf, aber die den größten Teil der deutschen Chemieproduktion ausmachen. Wir haben einige ziemlich große Namen, Daimler, BMW, Volkswagen, aus dem Bereich der Automobilindustrie, wie wir alle wissen, auch einer der bedeutendsten Teile der deutschen Wirtschaft, die sich zusammengetan haben in einer sogenannten Allianz zur Rohstoffsicherung. Ich habe hier nochmal dran geschrieben, bei denen, die unter den Top 100 deutschen Unternehmen sind, auf welcher Stelle die ungefähr liegen. Die haben sich zusammengetan in einer GmbH mit einem Ehrenvorstand vorne dran, mit folgendem Motto. Die wollen Rohstoffe sichern.
Das Motto ist Zitat, ja?
Ja, also... Das ist ein Zitat aus einer Zeitung, die wiederum Leute vom BDI zitiert hat. Das ist nicht wörtlich, aber inhaltlich das, was die gesagt haben. Ziele habe ich da drüben mal, die bisher genannt wurden, das ist alles noch ein bisschen vage. Stofflich geht es darum, seltene Erden, das ist in letzter Zeit immer mal im Gespräch gewesen, dass die bösen Chinesen die seltenen Erden nicht mehr so rausgeben. Wolfram, Kokskohle ist das, was die zurzeit genannt haben, was sie in den Mittelpunkt ihrer Strategie stellen wollen. Das soll in enger Zusammenarbeit mit der Bundesregierung passieren. Ich habe nachher noch ein paar Beispiele, wie das auch historisch aufgebaut war. Diese Allianz zur Rohstoffsicherung ist jetzt erstmal so eine Art Kartell, was die dort bilden, zur Rohstoffsicherung. Das heißt, die Namen, die ich gerade genannt habe, haben jetzt eingezahlt. Die haben eine GmbH gegründet, wo jeder erstmal, der dort rein wollte, mit 300.000 Euro dabei war. Der nächste Schritt wird jetzt aber sein, das ist nicht sonderlich viel Geld, ne? Also 20 mal 300.000 ist jetzt irgendwie kein großer Wert. Da sollen aber tatsächlich Milliarden rein. Also in diese Allianz zur Rohstoffsicherung, die sich jetzt erstmal konstituiert hat, soll über einen Fonds oder direkt da rein, sollen Milliarden reingesteckt werden, um dann konzertiert gemeinsam Rohstoffsicherung weltweit zu betreiben, im Auftrag der Monopole, die ich gerade genannt hatte. Es ist auch in der Diskussion natürlich, ja, Fördermittel durch die KfW und andere staatliche, halbstaatliche Institutionen dort in Anspruch zu nehmen. Zurzeit allerdings gibt es da kein direktes finanzielles Engagement der Bundesregierung. Zurzeit ist es tatsächlich eine hauptsächlich privatwirtschaftliche Initiative. Wie wurde das Ding, oder wie hat sich das Ganze entwickelt? Es gab, wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, als die Preise anfingen zu steigen, gab es da schon den ersten BDI-Rohstoffkongress. Also das Problem ist damals schon formuliert worden. Kanzler Gerhard Schröder, SPD, ist da gerne gekommen und hat diesen ersten Rohstoffkongress eröffnet. Ihr wisst, das hat sich dann geändert. Bundeskanzlerin Angela Merkel war aber genauso verpflichtet, sah sich da genauso in der Pflicht, auch den zweiten BDI-Rohstoffkongress zu eröffnen. Es wurde eine Rohstoffstrategie durch die Bundesregierung veröffentlicht. Verschiedene Wirtschafts- oder beziehungsweise Forschungsinstitute haben sich mit dem Thema beschäftigt. Zum Beispiel wurde das Fraunhofer-Institut beauftragt, zu untersuchen, was die Schlüsseltechnologien sind, welche Rohstoffe da in Zukunft gebraucht werden. Das ging dann so weit, dass unter Brüderle die Deutsche Rohstoffagentur gegründet wurde, von der man auch bisher relativ gutes Zahlenmaterial kriegt, was diese ganze Rohstoffsituation angeht, wo man was kriegt, in welchen Ländern was zu holen ist, die sozusagen der Think Tank ist, der da dahinter steht, der sozusagen sagt, pass auf, dort gibt es das, da lohnt es sich reinzugehen, dort müssen wir was tun. Es gibt ja diesen Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon was gehört habt. Die sind sehr rührig, was so die Ausbreitung des deutschen Kapitals gegen Osten angeht. Die setzen also gerne auch mal Regierungen unter Druck, beziehungsweise forcieren bestimmte Vertragswerke mit osteuropäischen Regierungen. Was die deutsche Wirtschaft geschafft hat sozusagen, ist, dass die Bundesregierung ein Rohstoffabkommen mit Kasachstan geschlossen hat und auch mit der Mongolei. Das ist sozusagen das, wie sich das entwickelt hat. Das ist parallel zu dem passiert. Also wir haben auf der einen Seite die deutsche Politik, die sozusagen aktiv Rohstoffpolitik betreibt, bis dahin, dass tatsächlich einige kleinere, schwache Staaten, die Schutz brauchen, wie wir ganz am Anfang gelernt haben, jetzt in so einem Rohstoffpartnerschaftsabkommen drin sind. Und parallel dazu hat also die Industrie sich aufgestellt und will da einen milliardenschweren Fonds, ein milliardenschweres Kartell aufbauen, um die Rohstoffsicherung zu sichern. Ja?
Wenn du sagst, die brauchen Schutz, ist das jetzt Schutz vor Russland, was Kasachstan und Mongolei angeht? Im weitesten Sinne, oder Schutz vor China oder so? Also Schutz vor wem, ja?
Ja, also deswegen hatte ich am Anfang das Zitat gebracht, ne, die Mongolen und die Chinesen und wer wo Mehrwert ist. Da. Das ist, aus meiner Sicht ist das gar nicht so klar zu sagen. Also es gibt auf der einen Seite das ganz klare Interesse, die Rohstoffsicherung tatsächlich dort zu machen, wo man es kann. Und das kann natürlich vor allen Dingen in kleinen Staaten, die schwach sind, die möglicherweise eben nicht so eine starke Verhandlungsmacht haben wie Russland, Kanada, Australien. Von daher sind die natürlich jetzt bevorzugt sozusagen der Ort, wo das deutsche Kapital versucht, direkt auf politischer Ebene dort auch Einfluss zu haben.
Also die Frage war schon halb ironisch gemeint, weil also Kasachstan und Mongolei ja traditionell sozusagen an China bzw. Russland gekoppelt sind und das scheint ja ein direktes Eingreifen in russische Interessensphären zu sein.
Ja. Ja, also das können wir vielleicht im Anschluss dann nochmal diskutieren. Also die Frage, was das für Implikationen sozusagen für deutsche Politik oder deutsche Außenpolitik hat. Okay. Parallel dazu gibt es auch in anderen Staaten ähnliche Versuche, sozusagen Rohstoffsicherheit herzustellen. Wie gesagt, als Wettbewerber betrachtet diese Allianz eben halbstaatliche Industrieverbände oder auch multinationale Rohstoffkonzerne. Also das finde ich relativ spannend, dass das auch so explizit genannt wird. Es gab auf der EU-Ebene zwar 2008 schon so eine EU Raw Materials Initiative, die ist aber rein auf der Analyseebene verblieben. Daraus hat sich, soweit ich das beobachtet habe, jetzt nichts Konkretes entwickelt, sondern stattdessen zum Beispiel hat Frankreich im Januar 2011 ein eigenes Komitee gegründet, was sich damit beschäftigt, wie sozusagen für Frankreich die strategische Rohstoffsicherung gemacht werden soll. Wir haben in den USA natürlich auch Initiativen dafür. Wir haben in China, das wissen wir auch, natürlich dieselben Versuche. Japan, Südkorea, also das ist zurzeit zu beobachten, dass es in den ganzen Nationalstaaten jeweils Versuche gibt, das zu sichern. Spannend für uns natürlich innerhalb der EU, wie die Zusammenarbeit in der EU, beziehungsweise die Konkurrenz in der EU ausgetragen wird und die Konkurrenz direkt über die staatlichen Institutionen. Nochmal eine Folie, um das zu untersetzen, wie die Abhängigkeiten, dass das tatsächlich ein Problem auch darstellt. Also in der EU selber gibt es für verschiedene kritische Rohstoffe, ich gehe jetzt nicht auf die Technik ein, prinzipiell geht es um Sachen, die gerade so für Handy, Akku, Lasertechnologie, dafür braucht man bestimmte seltene Rohstoffe, die alle importiert werden müssen. Was ihr hier nochmal seht, ist sozusagen, in die EU fließt zum Beispiel Niobium Columbium aus Brasilien. Und zwar kommt es zu 90% aus Brasilien. Ja, das ist also seltene Erden aus China zu 95%. Das heißt, es gibt auch weltweit eine sehr hohe Konzentration an Lagerstätten bzw. ausbeutbaren Lagerstätten zurzeit. Und das verschärft das Problem meiner Ansicht nach ziemlich. Denn wenn tatsächlich die Quellen für solche seltenen Metalle wirklich nur sehr begrenzt zugänglich sind, dann hat man da sehr schnell auf einer Eskalationsstufe drin, falls es tatsächlich um ernste Auseinandersetzungen gehen sollte. Und das ist dann die Frage, die du gestellt hast, mit wem streitet man dann? Das sozusagen mein kurzer Überblick über diese Allianz zur Rohstoffsicherung. Die Fragen, die für uns daran anknüpfen, die sind für mich tatsächlich relativ schwer zu beantworten. Also das hier ist, also welche Relevanz hat das Thema für das deutsche Kapital? Die sind auf jeden Fall dabei, hier Milliarden reinzustecken. Die haben deutsche Politik mobilisiert, um ihre Claims abzustecken. Was ich schwer beantworten kann, da Lars hat vorhin schon mal gesagt, wir bräuchten da mehr Institute dafür, um das wirklich abzusichern, ist die Frage, welche technologische Bedeutung hat das tatsächlich? Wie wichtig sind diese seltenen Metalle? Welches politisches und ökonomisches Gewicht haben die beteiligten Unternehmen? Dazu hatte ich schon mal gesagt, also sowohl der Automobilsektor als auch der Chemiesektor sind sehr prominent vertreten. Im Prinzip alle großen Player sind dabei, und zwar in der Allianz zur Rohstoffsicherung auch tatsächlich die deutschen großen Player sind komplett vertreten. Das deutet für mich darauf hin, dass das tatsächlich eine ernste Geschichte ist. Aber die Frage ist dann auch wieder, sind es bestimmte Kapitalfraktionen, die da jetzt dabei sind, oder ist das auch ein übergeordnetes deutsches Kapitalinteresse über die Kapitalverflechtung, dass man sagt, okay, das ist ein Gesamtkapitalinteresse. Das wäre noch zu untersuchen, das muss sich auch rausstellen, glaube ich, auch wie weit diese Allianz zur Rohstoffsicherung tatsächlich funktioniert. Also ein Kartell unter Monopolen ist ja auch immer ein Problem. Also dadurch wird ja die Konkurrenz nicht sofort ausgeschaltet, sondern man versucht sozusagen die äußere Konkurrenz auszuschalten, ohne dass die innere tatsächlich abgeschafft wäre. Die nächste Frage ist dann tatsächlich außenpolitische und militärische Untersetzung. Da hat der Jörg heute, glaube ich, heute Abend auch noch ein bisschen was dazu zu sagen. Für uns ist es natürlich immer schwer, wir stecken da nicht drin, wir sitzen nicht in diesen Ausschüssen, in den Sitzungen von den Leuten, wir wissen nicht, wenn da Bayer ansagt, also wir wollen gerne da rein und dann die Bundeswehr irgendwie auf die Idee kommt, dort mal im Kongo irgendwie eine Friedensmission anzufangen. Also wie das direkt übersetzt wird, das kriegen wir vielleicht 3 Jahre später raus. Das wissen wir nicht. Was wir halt sehen können, ist, da baut sich was zusammen. Wie genau sich das auswirkt, ist immer, also das ist dann ja eine geheimdienstliche Aufgabe. Auf die Frage, welche konkreten Projekte werden vorbereitet, das ist eine Sache, die wir, glaube ich, beobachten müssen.